Implantate und Mensch 2.0. Die Frage ist, würdest du dir einen Chip unter die Haut setzen?
Wenn ein Ingenieur, der hat sich einen Magneten in die Fingerspitze, in die Fingerkuppe einsetzen lassen. Und damit kann er erspüren, mit was für einem Kabel er gerade arbeitet. Da ist sozusagen ein Arbeitsmehrwert mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen für mich dann schon, wenn ich wirklich mit Kabeln arbeiten würde, löten, ne? Ja, abisolieren und so weiter, neu in die Platine setzen, wenn ich das machen würde, ob das für mich als Use Case stark genug ist. Aber ich verstehe, dass das für ihn einen Mehrwert hat, um deine Frage zu beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich so einen Chip einsetze, wenn er für Dinge, die in meinem Leben wichtig sind, einen extremen Mehrwert hat. Für mich ist es aktuell nur so, ich verliere ihn schwerer. Deswegen habe ich das nicht.
Richtig. Ich bin ja stolzer Miteigentümer oder zumindest fürsorglicher Kümmerer für einen schwarzen Mops. Mhm. Der hat auch zwei Chips. Einen hat er, um, wenn er wegläuft, wieder gefunden zu werden, was er noch nicht gemacht hat, weil es ziemlich übersichtlich ist, was Fleiß anbelangt und so. Mhm. Und das andere ist, er hat einen Chip mit Hormonen, dass er quasi unfruchtbar wird oder halt nicht mehr so spitz wird wie Nachbars Lumpi oder in dem Fall Nachbars Mops. Und der Chip hilft überhaupt nicht. Der hat eine hormonelle Störung, der Hund, und macht mir wirklich große Sorgen.
Da muss mehr rein, noch mehr Chips.
Diese Kastration, was immer das sein soll, durch den Chip, die funktioniert nicht.
Ja, du weißt ja nicht, wie es wäre ohne den Chip.
Das wollen wir alle nicht wissen.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Podcast-Reihe Hose Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Ich soll nicht so nah ans Mikro gehen, deswegen gehe ich ein bisschen weiter nach hinten. Mein Name ist Matthäus Hose, ich bin Geschäftsführer eines Medienunternehmens für professionelle Elektronik. Wir machen die Markt und Technik Elektronik, Elektroniknet und sehr viele Events wie den Automotive Ethernet Kongress oder die Konferenzen zur Embedded World in Nürnberg. Apropos Embedded World, da machen wir seit 20 Jahren den Media Summit. Zusammen, Matthäus Hose, bin ich mit meinem Kollegen Professor Dr. Matthias Spörle. Hi Matthias.
Hallo Matthäus, ich freue mich dabei sein zu können.
Er bringt vor allen Dingen immer den wissenschaftlichen Ansatz rein, während ich ein bisschen aus dem Management bin und da versuche, Umsatz und Ergebnis für Unternehmen zu erwirtschaften. Unser heutiges Thema Implantate und Mensch 2.0 zwischen Magnetfingern und Cyborg-Zukunft. Implantate, also in meinem Alter, ein Mann in meinem Alter denkt natürlich sofort an Implantate im Körper, an Frauen und so weiter, aber das lassen wir jetzt weggefärkelchen. Heute geht es um andere Implantate. Heute geht es nicht nur um Chips unter die Haut, sondern um ganz viele Möglichkeiten, um sich selbst zu optimieren, oder?
Mhm. Genau, ja. Also erstmal vom Begriff Implantate, du hast ja den Bogen genau richtig gespannt. Die meisten Implantate, also hast du Implantate, zum Beispiel ein einfaches Beispiel wären Zahnimplantate. Hast du?
Ich habe einen Retainer. Mhm. Also hinter den Zähnen und sowas, damit sich nichts verschiebt.
Mhm. Okay, genau. Also in der einfachsten Form Knie, Hüfte,
okay, nee,
Stents, solche Sachen.
Aber kommt bestimmt bald.
Ja, genau. Also diese Implantate.
Die Krankenkasse.
Ja. Schönen Gruß an der Stelle. Genau, ja. Also Implantate werden ja von Hunderttausenden von Menschen genutzt. Ja, Implantate sind weit verbreitet. Weil wir unseren Podcast ja stark auf digitale und elektronische Aspekte ausrichten, reden wir jetzt hier primär über Implantate, die eben eine solche Komponente haben. Das heißt, bei denen es darum geht, dass digitale Informationen ausgetauscht werden. Ein einfaches Beispiel sind diese RFID-Chips, die dann beispielsweise über eine Nahfeldauslesung die Daten und die Informationen auch weitergeben können. Ja. Momentan sind da die Use Cases, sind da eigentlich mehr so einer praktikablen Natur entsprechend. Weil du kannst den Chip ja auch auf einer Karte haben und dann gehst du zu der Tür und schiebst halt die Karte drüber. Man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen cooler, Und man kann die Karte auch nicht so leicht verlieren, wenn du den Chip in den Finger reintust.
Man sollte aber nicht so oft die Firma wechseln, man hat ja bloß 10 Finger.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn das Ding dann mal drin ist, dann funktioniert das ja oft auch sehr, sehr gut. Aber wir haben natürlich nach wie vor Risiken, die beispielsweise mit der Operation, mit dem Eingriff, Operation ist ein großes Wort, mit dem Eingriff verbunden sind, beispielsweise Infektionsrisiken, ja, oder Bildung von Narbengewebe. Wenn es jetzt so ein kleiner Chip ist und der ist jetzt für dich und für deine Tür, ja, dann kann das ja auch irgendwie cool sein. Du gehst ja nur mit dem Finger über die Tür drüber und dein Smart Home macht auf und begrüßt dich und so. Aber es ist sozusagen noch kein echter Mehrwert. Verstehst du? Es ist irgendwie so ein, wie nennt man es, so ein Gadget, so ein Gimmick. Ja, das ist das. Aber es ist jetzt nicht so, man sagen würde, Menschenskinder, das bringt, wenn wir jetzt über die Weiterführung des Menschen denken, Transhumanismus, ja, das ist jetzt kein anderes Menschsein, was dadurch entsteht, ja. Bessere sensorische Verarbeitung, höhere Leistungsfähigkeit. Das ist einfach so, die Karte, die du sonst hast, in deiner Brieftasche, die hast du dann als kleinen Chip unterm Finger.
Ja, ist halt eher was für Technologieinnovatoren. Also wir haben ja, wir leben ja in einem Zeitalter.
Early Adopters.
Alle leben in einem Zeitalter, auch wir leben in einem Zeitalter.
Das ist crazy.
Leben in einem Zeitalter, das sagt man so pauschale Digitalisierung, aber wir haben natürlich auch leben auch in einem Zeitalter der Selbstoptimierung. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was es für Uhren gibt und was alles getrackt wird, es wird der Herzschlag, Glas, wird der Kalorienverbrauch getrackt, es wird sogar, es gibt Apps, die die Ernährung dokumentieren natürlich, Menstruationszyklen, Entzündungswerte. Mhm. Es gibt ja da mittlerweile Biosensoren, die Glukosewerte messen, was sehr sinnvoll ist, wenn man Diabetes hat.
Total.
Egal ob 1 oder 2, ist es sinnvoll. Aber die Fitness-Tracker, darum geht es gar nicht so. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dafür mehr geeignet sind als andere. Wollen auch immer eine Psychologie dahinter untersuchen. Wenn du jetzt sagst, ich könnte mir einen Chip in den Finger, in die Fingerspitze reinmachen, ich würde das nicht machen, weil ich würde, lass mich nicht so gerne öffnen und wieder zumachen. Manche mögen das, zahlen dafür sogar. Ich bin da nicht so der Fan. Was sind das für Menschen, die sowas zuerst machen? Die Innovatoren, klar. Was sind das für Psychogramme? Was haben diese Menschen für Gemeinsamkeiten, die zum Beispiel Fitness-Tracker verwenden, sind wahrscheinlich auch die, die eher geeignet sind, sich einen Chip einpflanzen zu lassen für irgendwas.
Das sind ja auch ganz fließende Grenzen. Genau, ganz genau. Das sind ja ganz fließende Grenzen, wenn du dir beispielsweise, du hast ja auch diesen sehr schönen Aspekt angesprochen von den Blutzuckermessungen. Ja, da gibt es ja auch einen Anbieter, der sich damit beschäftigt. Das ist dieses Freestyle Libre beispielsweise ist so ein Produkt.
Du kannst gerne Schleichwerbung machen. Sie können aber auch offiziell Werbung machen bei unserem Podcast Menschmaschine Morgen, Hose Spörle.
Genau.
Offiziell Werbung machen, wenden Sie sich an uns. Wir machen Ihnen ein Angebot. Da können Sie sich Sachen implantieren lassen. Das glauben Sie gar nicht. Das
ist unglaublich, ja, absolut. Haben wir selber gebastelt aus der Garage. Seien Sie von Anfang an mit dabei. Genau. Um eine Verbesserung der Reaktionszeit zu erreichen von 3 Millisekunden. Ja. Also, zurück zu dem Ding. Das ist jetzt so ein Sensor und da ist in der Tat so eine kleine Nadel drin und da kann man eigentlich schon sagen, das ist ein Implantat, weil die Hautschicht wird durchstoßen und dieser Sensor, du gehst dann einfach, du machst dann mit dem Handy gehst du drüber und dann wird das ausgelesen und das kann dann eine Zeit lang in dir verbleiben, diese kleine Nadel. Aber es ist natürlich so winzig. Letztendlich kann man sagen, ist das überhaupt ein Implantat, weil das nur so eine kleine Nadel ist. Ja?
Okay, das ist ja gesundheitlich indiziert, das macht in dem Fall Sinn.
Ja, aber wenn du jetzt so eine Gesundheit...
gibt, ob es Menschen gibt, die dafür mehr geeignet sind, mehr anspringen auf Biohacking oder sich irgendwas reinpflanzen zu lassen als andere.
Genau, also natürlich die im allgemeinen Credo der Selbstoptimierung verfallen sind, ja, die haben natürlich auch, wenn sie keinen Diabetes haben, ein Interesse, beispielsweise ihren Blutzuckerspiegel zu optimieren.
Abzunehmen, um
Insulinausschüttung
zu reduzieren und längere Phasen zu haben, wo Insulin niedrig ist und mein Körperfett verlieren
kann. Genau, ich will jetzt hier unbedingt in eine ketonische Phase möglichst schnell, möglichst gut rein und dann haben die gar keine klinische Anwendung dafür, sondern sind in so einer Selbstoptimierungsperspektive. Und das ist so eine Haltung, diejenigen, die so ein starkes Selbstoptimierungsbedürfnis haben. Daneben, das haben wir uns auch selber ein bisschen angeguckt, in einer Forschungsarbeit gibt es klassische demografische Variablen, die eine Rolle spielen. Beispielsweise sind Personen weiblichen Geschlechts ein bisschen weniger offen für Implantate im Vergleich zu Männern, also bezogen auf digitale Implantate, möchte ich jetzt auch sagen.
Ich wollte sagen, man sieht mich ja, also wenn Sie das Video anschauen, sehen Sie mich grinsen, sonst sehen Sie mich nicht. Weil das Klischee ist ja schon eher so, Weißt du, was ich meine?
Eigentlich nicht. Gut, ich wurde klischeefrei erzogen. Ja? Du bist klischeefrei erzogen. Genau. Regelmäßige.
Also Frauen haben weniger statistisch nachgewiesen, weniger Bereitschaft, sich Sachen implantieren zu lassen.
Digitale Implantate.
Okay.
War bezogen auf digitale Implantate. Okay. Dann gab es natürlich wenig überraschend einen Alterseffekt. Jüngere Personen haben eine höhere Technologieoffenheit und auch eine höhere Bereitschaft, sich digitale Informationen verarbeitende Implantate zu setzen. Und dann haben wir noch andere Variablen angeguckt in dem Zusammenhang. Es gibt einen Aspekt des Menschseins, das ist der zeitliche Fokus. Wo bist du von deiner gedanklichen Orientierung grundsätzlich? Bist du mehr in der Vergangenheit, mehr in der Gegenwart oder mehr in der Zukunft? Und diejenigen von uns, die eine stärkere, das wird auch keiner überrascht sein, aber man kann es ja mal trotzdem untersuchen, das haben wir gemacht, diejenigen, die eine stärkere Zukunftsorientierung haben und auch eine Gegenwartsorientierung, haben eine höhere Bereitschaft, solche Implantate zu nutzen und anzuwenden. Also es gibt bestimmte Personenmerkmale, demografische, Alter und psychografische, zeitlicher Fokus, die in der Tat Menschen prädestinieren, wahrscheinlicher machen, dass sie solche Implantate nutzen.
Und es gibt Menschen, das ist ja auch wieder demografisch messbar, die einfach krank sind oder Probleme haben, wie dieser bekannte Filmregisseur Rob Spence, der sein Augenlicht verloren hat als Junge, weil er irgendwie eine Pistole falsch abgeschossen hat und hat sich dann den Augapfel entfernen lassen und stattdessen durch eine Kamera stattdessen sich ins Auge pflanzen lassen.
Das ist ein ganz spannendes Thema.
Ja. Du kennst den Fall, das ist ein klassischer Cyborg. Ja? Also ja. Menschen, Sensoren für digitale Augen zum Beispiel.
Genau.
Werbung. Ein elektronisches Display ist nur so gut wie die Innovation dahinter. Ob im Auto, in der Industrie oder im Consumergerät, die Anforderungen steigen, die Möglichkeiten auch. Entscheidend ist, wie gut Sie diese Möglichkeiten nutzen. Auf der Electronic Displays Conference am 11. und 12. März in Nürnberg trifft sich die Display-Industrie, um zu zeigen, was morgen Standard wird. Neue Materialien, bessere Lesbarkeit, schnellere Schnittstellen, Augmented Reality. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung unter electronic-displays.de. Werbung Ende.
Und so ist auch immer der Use Case. Man fängt immer an mit Personen, die etwas verloren haben.
Ja.
Beispielsweise Personen, die dann, das sind ja auch junge Soldaten, ne? Die dann beispielsweise durch so eine Bombe,
Schrapnell,
ja, Beine verloren haben, die bekommen dann künstliche Beine eingesetzt, Prothesen, die dann auch möglicherweise durch eine neuronale Verknüpfung, durch so ein Gehirninterface, dann auch gesteuert werden können. Und ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Heraklit?
Polemos pater paton, ja, okay. wie wir Franzosen sagen.
Ja.
Heraklit, ja. Ja. Polemos pater paton.
Und da ist schon so ein bisschen was dran. Du weißt ja natürlich auch, ne, die Ursprünge des Internet und so weiter. Ja, also das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann kommen dann diese jungen Menschen nach Hause und konnten früher gehen. Und jetzt macht man sich Gedanken, wie können die wieder gehen? Und das sind dann Patienten, die für diese Implantatstudien sehr, sehr gerne verwendet werden. Weil die wollen das unbedingt haben und die sind ja insgesamt noch sehr jung.
Ja, Wahnsinn.
Das heißt, die stecken auch diese belastenden Operationen viel besser weg. Und, auch ein ganz wichtiger Punkt, das Volk ist nicht dagegen, weil es darum geht, Menschen, die was verloren haben, was sie vorher hatten,
fürs Vaterland,
ja, zu unterstützen, um das wieder aufzubauen.
An dieser Stelle, weil ein Filmtipp, wir können den auch verlinken, der heißt, schauen Sie sich, wenn Sie Gelegenheit haben oder kaufen Sie sich die DVD, weil wenn Sie noch einen DVD-Player haben, La Chambre des Officiers, die Offizierskammer, da geht es darum um Versehrte aus dem Ersten Weltkrieg, da gab es sehr viele Gesichtsverletzungen durch die Schrapnelle und der Film ist ein Wahnsinn. Die Offizierskammer. Solche Filme kommen leider echt nicht im Fernsehen, aber den muss man sich anschauen. Das ist einer der besten Filme, den ich jemals gesehen habe. Und da geht es darum, Gesichtsverletzungen und wie Menschen das psychisch mitnimmt und was und eben auch nicht mehr laufen, klar, Prothesen.
Ja.
Prothesen gab es ja schon vor 3000 Jahren. Es gab ja schon in der ägyptischen Hochkultur Prothesen. Wenn jemand was verloren hat, da gibt es diese Zehenprothese und was wird das lustigste Beispiel, sogar ein Ein Holzauge gab es.
Genau.
Wo der Ausdruck herkommt, Holzauge sei wachsam. Da hat sich ein ägyptischer Soldat, oder? Oder hat sich ein Holzauge reingeschoben, aber man sieht es fast gar nicht. Ja.
Gut, dazu
Prothesen gab es echt schon, gibt es eben schon seit vielen tausend Jahren. Das muss man sich mal überlegen.
Total. Und da fängt die Forschung auch immer an. Und wie gesagt, die Gesellschaft ist da total dafür, weil das Menschen sind, wo es darum geht, etwas Altes wieder herzustellen. Ja? Man kann die gleiche Forschung aber jetzt dann auch weiter spinnen und kann sagen, okay, ich habe gesunde Augen und jetzt setze ich mir was ein, irgendwelche besonderen Sensoren, sodass ich auch jenseits des normalen Sichtbarkeitsspektrums wahrnehmen kann. Oder ich setze mir ein
Kugelglas
Restlichtverstärker ein.
Okay.
Oder so etwas. Mhm. Ja. Und dann kommt man trans...
Gibt es das schon?
Ja, also es gibt Prototypen, mit denen man sowas arbeitet, aber es ist noch kein Produkt. Also es ist
jetzt, ja Wahnsinn, oder? Ja. Dass du wie eine Katze nachts sehen kannst. Oh,
genau.
Bum, bum.
So eine Möglichkeit, genau. Also du setzt ja einen Restlichtverstärker ein. Und dann kommt man dann eben in den Bereich der Superhuman, Transhuman Fähigkeiten, Abilities. Und da sagt dann das Volk oft, oh, weißt du, auch dann religiöse Gruppen sehen das dann kritisch und auch man kann auch aus sehr guten Gründen kritische Perspektiven haben. Aber diese ganze Zukunftsforschung basiert auf der aktuellen Forschung, wo es darum geht, und jeder ist dafür, Leiden zu reduzieren und verlorene Fähigkeiten wiederherzustellen. Du merkst, was das für ein fließender Übergang ist.
Wie oft halt, ja. Der Nutzen ist natürlich evident und jeder Mensch hat Angst vor Krankheit und Verstümmelung und so. Und wenn man da was machen kann, ist natürlich sensationell. Genau. Es gibt ein paar Beispiele. Wir haben schon in der Elektronik vor 23 Jahren über Methoden geschrieben, wie man die Netzhaut ersetzen kann, ja, mit Elektronik. 2002 war das, ja.
Okay.
In dem Fachmedium Elektronik von Componiers GmbH. Und der Artikel war Wahnsinn. Jetzt gibt's ein paar, apropos Wahnsinn, einer, der ein krasses Beispiel ist für Biohacking und einen fürchterlichen Farbgeschmack hat, ist Neil Harbison.
Mhm, ja.
Und Neil Harbison ist farbenblind. Wenn Sie den mal googeln, schauen Sie den an, der hat blaue Schuhe, rotes Sakko, also er ist farbenblind. Und das ging ihm so auf die Nerven, dass er sich eine Antenne in den Kopf hat implantieren lassen, in dem Schädel. Und da ist eine Kamera dran und diese Kamera übersetzt Farben in Töne und ermöglicht ihm so, Farben zu hören. Inzwischen träumt er angeblich sogar in Farbtönen. Und er hat ein Kompassknie übrigens. Wer hat kein Kompassknie?
Ja, man trägt wieder Kompassknie. Genau, das ist ein schönes Beispiel. Die erste,
Neil Harbison heißt der Kollege.
Die erste Maßnahme behebt ja noch sozusagen einen Mangel, ja, im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung. Ja, und dann einfach einen Schritt weiter, plötzlich ist er in der Nahe, so wie Vögel, ja, Magnetfelder wahrzunehmen. Ja, das kannst du nicht. Auch nicht im Normalfall. Und so kommt man dann aus dem Bereich der aus dem Bereich der Implantate, die Mängel beheben sollen, in den Bereich der Implantate, die Superhuman Abilities bringen. Ja? Beispielsweise kannst du ja auch Radioaktivität nicht wahrnehmen. Könnte man vielleicht auch ändern.
Ja, gibt's einen Filmanbieter, Marvel, die haben da ein ganzes Genre draus gemacht,
okay,
was man als junger Mensch einfach verbessern kann und so.
Ja, ja, schau.
Die Frage ist, wie realistisch das ist und was es halt jetzt schon gibt. Ich meine, das fällt, während wir den Podcast machen, Mensch, Maschine, Morgen, Hose und Spörle, gibt wahrscheinlich schon ein paar neue Entwicklungen, da kommst du ja nicht nach.
Total.
Aber es gibt jetzt schon eben Cyborgs quasi mit künstlichen Augen. Es gibt Maschinen, die Querschnittsgelähmten wieder zum Gehen verhelfen, so eine Art Korsett, die schon wirklich gut funktionieren.
Genau.
Natürlich nicht ersetzbar das normale Nervensystem, aber es geht schon in eine gute Richtung.
Total.
Was werden da die nächsten großen Schritte sein, denkst du?
Darf ich erst noch kurz ein Problem ansprechen?
Immer. Probleme ansprechen, dafür sind wir da.
Ja, lass uns mal
beim Problem-Podcast Hose Spürle.
Genau. Genau. Wir verstehen alles, machen aber nichts besser. Es gab einen Anbieter, der hat so ein Implantat gehabt, mit dem Personen, die in der Sehfähigkeit sehr eingeschränkt waren oder blind waren, wieder sehen konnten.
Wahnsinn.
Und das ist auch wieder ein typisches Beispiel. Ja? Da geht es nicht darum, Sehfähigkeit besser zu machen, sondern einfach Sehfähigkeit, die nicht da ist, im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung aufzubauen. Jeder ist dafür. Und da gab es dann so einen Anbieter und dann haben die das Produkt auf den Markt gebracht. Es hieß, gab es zwei Implantate. Das Argus hieß das, wenn ich mich richtig entsinne, Argus 1, Argus 2. Und das ist ja eine Firma. Irgendwann, du kennst das von Microsoft, irgendwann haben die gesagt, wir stellen die Updates ein.
Ach Gott.
Ja? Ja, einfach so. Der Produktzyklus wird nicht mehr erneuert.
Ist nicht wahr.
Ja? Und jetzt haben Leute diese Implantate und kriegen kein Update mehr. Gar nichts mehr.
Und dann?
Ja, die haben sich dann teilweise in so kleine Gruppen zusammengeschlossen, versuchen dann analoge Produkte zu machen, haben versucht auch Personen, die dort früher gearbeitet haben. Unternehmen fluktuieren ja auch. Weißt du? Du musst dir nicht mit rechnen, dass dann diese Forschungsgruppe, die das da entwickelt hat in der Firma, inzwischen ist die Firma auch übernommen worden. Also kann man noch, gibt's noch die Firma, ist noch da, aber es ist gemerged, hat auch einen neuen Namen. Und du musst ja nicht denken, dass die Mitarbeiter, die das damals entwickelt haben, dass die noch da sind. Ja? Ja? Entweder du hast dann veraltete Technologie. Ja? Was ist, wenn was kaputt ist? Ersatzteile. Fehlanzeige.
Ja.
Ja? Das heißt, das ist ein Wild West. Ein Wild West. Und das kannst du ja nicht so einfach entfernen.
Was ist mit den Menschen passiert? Sind die dann wieder erblindet oder was ist mit denen geworden?
Ja, also bei einigen, also bei vielen haben die Geräte einfach aufgehört zu funktionieren.
Da bist du deppert.
Ja? Und dann hast du halt das Ding da drin. Dann überlegst du dir, willst du das entfernen? Willst du das entfernen? Was ja dann wieder ein operativer Eingriff ist und dann auch wieder Risiken hat. Und dann haben die das Ding da drin und hat doch gar keine Funktion mehr.
Mein Gott.
Also das heißt also,
immer die Gefahr bei Technik, auch die Gefahr, wenn man Sachen aus der Hand gibt natürlich.
Ja. Update, Kompatibilität, ja, solche Sachen, Nachhaltigkeit.
Ja.
Beim Körper, eine schöne Sache beim Körper ist ja eine gewisse Selbsterneuerungs-Regenerationsfähigkeit.
Gute alte Zellteilung.
Ja, genau. Wenn ein Knochen gebrochen wird, oft heilt der wieder.
Ja.
Ja, das können wir medizinisch begleiten und optimieren, natürlich. Ja, aber der Körper macht das selber.
Boah, krass. Wir haben ja jetzt ein paar Beispiele genannt. Es gibt ein Thema, das eben wir unbedingt der Aufmerksamkeit schenken müssen. Das ist Brain-Computer-Interface. Mhm. Was passiert mit, wenn jetzt, wir schon gerade das Beispiel hatten, dass du vom Softwareanbieter zum Beispiel abhängig bist. Mhm. Brain-Computer-Interface, da gibt es ja ein paar schöne Beispiele. Willst du was zu Elon Musk sagen oder willst du da?
Ja, also diese ganzen Sachen, die er anbietet, das ist schon in einer neuen Qualität. Ja, und es läuft ja auch definitiv auf so ein Massenprodukt hinaus. Aber wir wollen nicht vergessen, die ersten Cases sind auch wieder querschnittsgelähmte Personen, wo man sagt, ja. Menschenkinder, natürlich sind wir dafür. Verstehst du? So ist immer der Mechanismus. Man fängt immer mit Testpersonen an, wo jeder sagt, klar, mach das. Und später wird es ein normales Breitkundenprodukt. Das ist seine Vision.
Aber ist auch psychologisch genau richtig, weil ich zum Beispiel, ich glaube, jeder Mensch hat Angst. Ich glaube, jeder Mensch hat Angst vor Krankheit und zum Beispiel Erblinden ist eine
Unfall, Querschnittslähmung, hat jeder Angst.
Eine der größten Ängste, ja.
Genau, und dann wird da mit der Angst gespielt und dann wird dann was gemacht und daraus wird dann später, das ist ja seine Vision, gibt es dann Produkte, die dann im breiten Markt zur Superhuman Performance verwendet werden. Darauf läuft das ja hinaus. Der Markt der Querschnittsgelähmten, der ist ihm nicht groß genug.
Mhm.
Ja? Ja, aber somit kann man damit arbeiten. Also es funktioniert ganz gut. Es gibt unglaubliche technische Innovationen, die dabei gemacht werden. Es gibt ein paar Probleme, die ganz konkret die Elektroden, die mit den Gehirnzellen verbunden sind, zur Steuerung. Ja, also verkürzt, als wer das nicht weiß, für die 7 Leute, die jetzt bisher noch in der Höhle gewohnt haben. Insbesondere der Patient 1, mit dem er da gearbeitet hat, der konnte dann den Computer steuern, nur mittels Gedankenkraft. Ja, das heißt, die Sensoren waren ins Gehirn implantiert, dann hat er Steuerungsinformationen aufgenommen und damit konnte dann eine Computermaus beispielsweise gesteuert werden oder in der Tastatur was eingegeben werden. Das heißt, er kann praktisch an den Buchstaben A denken und dann wird A gedrückt.
Das funktioniert wirklich.
Und das funktioniert.
Wieso, wie im Science Fiction oder wie, weißt du?
Genau, ich erzähle noch gleich was anderes. Gibt es auch eine sehr, 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 sehr interessante Weiterführung noch. Neben dem Brain-Computer-Interface gibt es noch ein anderes Interface, was darauf aufbaut, auf dieser Technologie im weitesten Sinne. Aber können wir jetzt gleich besprechen. Und das funktioniert. Es gibt ein paar Probleme. Es gibt Abstoßungsreaktionen. Das hatten wir doch immer. Mhm. Auch mit künstlichem Herz und sogar ganz alte Sachen. Das hatten wir immer schon. Wir haben immer diese Abwehrreaktion. Und dann kann man versuchen, das zu unterdrücken. Rapamycin und so weiter gibt es immer mögliche oder halt generelle Rapalox. Dass man da dran ansetzt, aber es gibt halt Abstoßungsreaktionen. Jetzt muss man halt dann versuchen, immer wieder diese ganz feinen Elektroden immer wieder neu an die Nerven dran voranzubringen. Ist die Frage, ob das gelingt. Der Körper ist evolutionär nicht darauf vorbereitet, dass da auf Silikonbasis oder auf welcher Basis auch immer, ja, solche Fremdkörper da drin sind. Aber es funktioniert.
Absolut.
Und was auch funktioniert, sind Brain-to-Brain-Interfaces.
Zwischen zwei Menschen.
Du kannst was denken, einzelne Wörter, und dann kommen die Wörter bei mir an.
Ich kenne sowas im privaten Umfeld. Ich habe mit einer Frau zu tun, die kann meine Gedanken lesen.
Ja.
Die durchschaut mich.
Ja.
Das macht mir, ist wahrscheinlich sowas dann.
Ist was Beunruhigendes, ganz genau. Aber jetzt die entscheidende Trennschärfe hier. Wahrscheinlich nicht implantatbasiert, sondern nee. Erfahrungsbasiert.
Ja, die wahrscheinlich.
Ja. Die hat also eben durch die Konfrontation mit dir hinreichend.
Konfrontation ist ein hartes Wort.
Ich meine, das ist jetzt ganz wertneutral. hat die halt für ihren eigenen Algorithmus Trainingsdaten bekommen und ist dann in der Lage, beispielsweise aus Mimik von dir bestimmte Dinge vorherzusagen.
Ich komme mir super schlau vor, aber bin natürlich super, super durchsichtig für jemanden, der ein bisschen beobachtet, klar. Vielen Dank. Deswegen ist es auch immer schön, wenn man einen Podcast macht mit dem Professor Psychologie. Da fühlen Sie sich immer permanent beobachtet. Das kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn Sie mal einen Podcast machen wollen, so einen wie wir, Hose Spörle, Mensch, Maschine, Morgen, dann machen Sie nicht mit dem Spörle.
Genau, ganz wichtige. Ja, wir sind wieder bei den Praxistipps. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, also, und was sehr interessant ist, sind relativ frische Studien, diese Brain-to-Brain-Communication. Die funktioniert und zwar auch dann, wenn die Information aus dem Hirn non-invasiv abgelesen wird. Also unglaublich grob und trotzdem funktioniert es. Das heißt, ich musste die Elektrode nicht mehr unter die Haut führen oder noch invasiver. Ja, also das ist sozusagen dieses partially invasive, das ist unter die Kopfhaut, aber noch oberhalb des Schädels. Und dann gibt es aber auch unter die Schädeldecke.
Ja, Wahnsinn.
Und all das muss ich gar nicht machen.
Also
das muss ich gar nicht machen. Ich kann das einfach auf deinen Kopf aufsetzen.
Auch wenn man keine Haare hat.
Gerade dann muss nicht mal so eine kleine Lichtung erzeugen. Ja, ich setze das dir, also du wirst sozusagen prädestiniert, setze das auf und dann kannst du Wörter denken und die kommen bei mir an. Non-invasive Brain-to-Brain-Communication.
Und wir haben
gibt
jetzt,
es.
Gibt's jetzt
gibt
schon.
Gibt es. Jetzt.
Also wenn einer sagt, man lernt hier nichts, dann
ja.
Okay.
Ist das ja, so ein Schlaganfallpatient.
Ja, was. Ja, also wir haben ein Thema angesprochen, es ist schon, wenn da natürlich Software oder Technik verwendet wird, die kommt ja in der Regel nicht vom Himmel, sondern von Elon Musk oder anderem Halbgott. Die hören Ironie, hört man Ironie im Podcast, weiß ich nicht, ob man die raushört, aber die hast das Thema, du bist immer abhängig von einem Anbieter.
Richtig.
Also meine Erfahrung zeigt, wenn ich abhängig bin von einem Anbieter, zum Beispiel wenn ich komplett Spotify vertraue, dann bin ich dir dann ausgeliefert, weil meine ganzen Playlists alle bei Spotify sind. Wenn die jetzt abschalten würden, hätte ich echt ein Problem, das wieder so aufzubauen, zum Beispiel, was ich jetzt habe.
Und jetzt stell dir vor, die hätten dein Augenimplantat.
Exakt.
Es
macht schon eine gewisse Abhängigkeit.
Eine gewisse.
Mache ich dir das Licht aus?
Ja.
Ja. Oh, ich sehe nichts mehr.
Genau.
Verstehst du?
Ja.
Also erstens, man können die dann Preise verlangen, was sie wollen.
Genau. Wir müssen leider unsere monatliche Abogebühr um 36% erhöhen.
Genau, das ist schon eine Gefahr bei digitalen Implantaten.
Ja.
Dann lobe ich mir eine gute alte Kochsalzlösung vorne rein. Die kann ich austauschen.
Ja, musst du dir überlegen. Jetzt können wir noch über einen Aspekt sprechen, nämlich wenn ich nach und nach bestimmte biologische Komponenten von deinem Körper austausche, bist du dann noch du?
Mensch 2.0, so heißt ja auch das Thema heute.
Ja. Es wird so ein bisschen philosophisch. Mhm. Gibt es dieses Gedankenspiel mit Theseus Schiff. Gedankenspiel, Theseus Schiff heißt das. Theseus kam dann wieder von seinen Reisen und Stadtbewohner haben dann das Schiff in Ehren gehalten, aber es ist halt trotzdem dann nach und nach verfallen. Dann die immer was ausgetauscht. Weißt du, wie Kölner Dom, musst du dir das vorstellen. Und wenn du jetzt nach und nach alles austauschst, nach und nach, ist das dann noch Theseus Schiff? Weil von dem ursprünglichen Material, mit dem er auf der Reise war, ist nichts mehr übrig. Das heißt, wenn ich jetzt bei dir nach und nach alles ersetze, die Augen ersetze, ja, von mir aus Herz ersetze und so weiter und so weiter. Praktisch jedes Organ ist ja auch schon jetzt nicht bezogen auf Implantate, aber bezogen auf Transplantate. Ist praktisch jedes Organ bei Menschen schon ersetzt worden, außer Gehirn. Ja? Aber für alles, Haut, Niere, ja,
Wahnsinn, ja.
Leber,
gibt's
immer schon Transplantationsansätze. Ja? Wenn ich jetzt alles von dir nach und nach austausche, bist du dann noch du?
Ja, wenn ich das philosophisch sagen darf, wegen des Bewusstseins. Mhm. Weil ein Mensch ist ja mehr als die Summe der Teile. Mhm. Und zum Beispiel, wenn jemand eine Beeinträchtigung hat, einen Unfall hat oder hat eine Lähmung oder eine Beeinträchtigung, ich möchte bewusst das Wort Behinderung vermeiden, weil das finde ich echt zum Kotzen, ist ja trotzdem ein wertvoller Mensch. Ein Mensch wird ja nicht weniger wert, nur weil er zum Beispiel, aus meiner Sicht, weil er eine Beeinträchtigung hat. Also wenn einer gelähmt ist, ist er deswegen auf keinen Fall weniger wert, sondern ist genauso viel wert wie vorher und wie jeder andere Mensch auch. Weil das Bewusstsein macht ja den Menschen aus. Mhm. Und das habe ich ja noch. Außer mein Bewusstsein wird verändert, wie mit dem Thema Brain to Brain. Ja. Da wird es ein bisschen interessant, weil zum Beispiel, dann wird's spannend. Aber normalerweise bleibt der Mensch gleich. Auch wenn er eine andere Hardware hat, sagen wir mal.
Ja.
Aber die Software entscheidet ihn ja. Mhm. Meine Meinung.
Ja, okay. Das heißt, solange du im Bewusstsein noch dich als ich erlebst,
das ist ja das Krasse an dem
kann ich an dir alles Mögliche austauschen und es ist trotzdem, bist noch du. Also Theseus Schiff, es bleibt Theseus Schiff,
weil
wenn alles ausgetauscht ist.
Das ist ja das Thema, was wir vorher hatten mit Ängsten. Eine Angst habe ich vergessen. Ich habe gesagt, Querschnittslähmung, Erblindung, Querschnittslähmung, nur weil ich extrem gern Sport mache. Ich persönlich, jeder hat Angst davor, aber ich kenne Menschen, die querschnittsgelähmt sind und die sind sehr glücklich und sehr gut drauf. Also ich glaube, das ist eher eine Angst, die ich halt einfach habe. Mhm. Aber eine Angst habe ich noch vergessen, das ist Demenz. Mhm. Viele Menschen werden immer älter, jeder kriegt das irgendwie mit und Demenz ist zum Beispiel das dann, wo mein Bewusstsein tatsächlich einfach langsam in den Hintergrund gedrängt wird und ich es verliere. Davor habe ich zum Beispiel riesige Angst. Da können aber Implantate derzeit noch nicht helfen.
Es gibt natürlich bestimmte Sachen, du kannst bestimmte Implantate verwenden zur Neurostimulation,
was
einen gewissen präventiven Faktor hat. Das geht schon. Ja, aber in dem Sinne, unter anderem ist es auch deswegen so, weil wir noch gar nicht die Mechanismen für die unterschiedlichen Demenzen, die sind recht ähnlich, aber manchmal gewisse Unterschiede, Alzheimer, Lewy Body. Die verstehen wir noch gar nicht. Wir wissen noch gar nicht ganz genau. Wir wissen Korrelate, ja, Myelinisierungen, Ablagerungen, Plaques, solche Sachen wissen wir. Aber wir wissen gar nicht, ob das kausal ist oder eine Konsequenz davon oder nur eine Common Cause hat. Das wissen wir gar nicht. Das heißt, wir haben die Demenzen noch gar nicht richtig voll verstanden.
Weil wir ja immer auch Tipps geben wollen. Ich weiß jetzt nicht so 100% zum Thema Implantate, aber das ist mir wurscht. Kannst du einen Tipp, wie man Demenz verhindern oder hinauszögern kann?
Okay, also Demenzprävention, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also die üblichen Sachen sind natürlich wie immer bekannt. Bezogen auf Alkoholkonsum, ganz wichtiger Faktor. Nichts Neues hier unter der Sonne. Ernährung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Bewegung, Schlafhygiene. Das sind alles Faktoren, die sind breit etabliert. Interessanterweise, use it or lose it. Wenn du Gehirntrainings machst, kannst du Demenzprävention haben. Und ein wichtiger Faktor, der gerne vergessen wird, ist Schlafhygiene. Die Gehirnreinigung findet im Schlaf statt. Das heißt, wenn du deine Demenz fördern möchtest, was empfehle ich? Schichtarbeit, Schlafentzug, geringe Schlafhygiene. Ja, heute hier, morgen dort. Das sind die guten Chancen für Demenzförderung. Andersrum, wenn ich die Schlafhygiene ernst nehme, habe ich eine Chance.
Komisch, dass es noch als Statussymbol gilt, also zumindest das Management, ich brauche nur 1,5 Stunden Schlaf, weil ich ja so ein ganz harter Hund bin und so.
Ja. Genau, da darf man auch hart sein und wird mal später auch dann dement. Ist ja auch in Ordnung.
Hat sich dann gelohnt.
Hart und dement. Ist ja kein Widerspruch. Ja,
Wahnsinn.
Aber vielleicht am das ganze Thema Implantate ist natürlich auch sehr stark noch Zukunftsmusik. Aber vielleicht eine wichtige Sache ist, wenn Sie mit Implantaten arbeiten und arbeiten wollen, ist ein Praxistipp ist, fragen Sie sich, wie leicht ist die Entfernbarkeit? Oder anders formuliert, wie abhängig machen Sie sich durch den Eingriff von einem bestimmten Anbieter? Mhm. das ist natürlich ein bisschen noch Ausblick und Zukunftsmusik. Ja, aber frag dich, wie abhängig willst du dich machen? Und ich sag's dir auch ganz persönlich, wenn das das einzige Produkt wäre und es hat ein ganz niedriges Risikoprofil, würde ich mich, wenn das eine Sache ist, die mir sehr wichtig ist, dann würde ich mich sehr abhängig machen. Weißt du? Mhm. Weil ich unbedingt wieder zum Beispiel meine Beine bewegen wollen würde. Ja, also ich sage jetzt nicht, mach dich nicht abhängig. Weil das ist wieder typisches Individualismusdenken. Ja? Wir sind sowieso alle miteinander verbunden. Ja? Also von mir aus, mach dich abhängig. Die Praxisempfehlung hier ist nicht, mach dich nicht abhängig, weil wir sind abhängig von unseren Umfelden und so weiter. Sondern die Empfehlung ist, überleg dir, wie abhängig willst du dich machen und triff die Entscheidung ganz bewusst.
Das ist ja generell so. Ich glaube auch, wir wollen ja immer ein bisschen aktive Lebenshilfe geben. Die Frage ist generell die Selbstoptimierung, wo das hinführt. Und das ist ja Implantate, die wir angesprochen haben, gerade die digitalen Implantate, sind ja ein klassischer Weg der Selbstoptimierung. Mhm. Die Frage ist nur, wozu Selbstoptimierung führt. Wir sind ja dazu erzogen, also mir jetzt in der Wirtschaft, bin ich dazu erzogen, dass ich mehr Umsatz mache, mehr Ergebnis, immer wachsen, mhm. immer besser
werden. Schneller, höher, weiter.
Deswegen sind ja in der Regel auch Manager, also früher waren Manager welche Leute, die Zigarre geraucht haben und mal teuren Rotwein oder Cognac trinken. Das ist heute nicht mehr so schick im Management. Heute bist du immer entweder Endurance Sports, also ich bin Ausdauersportler oder aber irgendwas Extremes. Ja. Nicht gehe mal laufen, sondern ich bin Marathonläufer oder ich bin lalala oder Triathlet oder irgendwas oder in meinem Fall den Sport, den ich mache, der ist jetzt nicht so sexy, weil der blaue Augen macht, aber du machst irgendwas Hartes immer besser. Also wenn ein Manager sagt, ich bin fett und das ist gut so, ja, das gibt's bestimmt auch, ja, aber eher ungewöhnlich in der heutigen Zeit, genau. Dass man sagt, ich bin eigentlich so, wie ich bin, ist okay. Nein, du machst irgendeinen Sport, du hast irgendeine Sportverletzung, auf die du stolz bist. Ja, ich habe mir beim Lalala das Lalala gerissen, verstehst du? Also immer Selbstoptimierung, aber irgendwann ist ja auch gut. Ich meine, ich denke, dann lasse ich mir irgendwas einpflanzen, um besser sehen, hören, schreiben zu können. Wohin soll das führen? Wie sieht da die Zukunft aus? Sind wir nur noch Cyborgs sind Manager nur noch Cyborgs oder noch optimierter als andere und deswegen kriegen sie bessere Positionen und verdienen mehr Geld, hoffentlich, irgendwann hoffentlich. Mhm. Am Ende, wo führt das hin?
Ja, also das
kulturell und psychologisch.
Genau, also die kulturelle Sozialisation ist in der Tat dieses Grow or Go. Ja, dass du dich da weiterentwickelst und immer weitermachst. Ja, da geht die Reise definitiv hin. Und das passt auch zu unserer global feststellbaren Verichtlichung. Zunehmender Individualismus. Insgesamt über alle Kulturen hinweg. Also es passt sehr, sehr gut in das Gesamtbild, wo die gesellschaftliche Reise hingeht. Ja, und deswegen wird diese Selbstoptimierung, genauso wie auch, generell Biohacking, und auch die Optimierung von Ernährung, Optimierung von Sport und so weiter und so weiter. Das schlägt alles in dieselbe Kerbe ein. Ja, genau. Das kann man teilweise erklären mit der Angst vor dem Tod. Aber so ein schöner Spruch, den ich neulich gehört habe. Der Tod ist nur dann das Ende, wenn du denkst, die Story geht um dich. Ja, genau.
Und das ist ja eine sehr egoistische Sichtweise.
Sozusagen, genau. Ja. Und ist ein Definitionsmerkmal einer individualistischen Kultur, dass sie den einzelnen Mitgliedern die Illusion vermittelt, dass man selber sehr, sehr relevant sei. Mhm. Und that keeps us going. Weißt du?
Ich zum Beispiel habe mir so oft gedacht, was passiert, wenn ich tot bin? Mhm. Ich werde es nicht erfahren.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, genau. Du kriegst da praktisch keine Rückmeldung.
Wer war auf meiner Beerdigung? Was fällt dem ein? Da werde ich mal den Weges aber zeigen. Also wie Brandner, Kasper und das ewige Leben, wer das kennt. Ja. Die wenigsten Menschen haben die Gelegenheit, bei ihrer eigenen Beerdigung dabei zu sein oder was zu posten. Du bist einfach dann tot.
Genau, richtig. Ja. Und
aber ich will mal nicht einsehen.
Ja, genau.
Und wenn ich tot bin, geht die Welt unter.
Das ist alles
Nein,
vorbei.
Geht sie nicht.
Nee, das geht weiter. Genau. Ja. Also es ist auch so ein Missverständnis. Aber das wird auch gezielt gefördert. Hat ja auch ganz viele Konsumvorteile.
Natürlich.
Ja, genau, also das passt ja auch. Die Gesellschaft als Vereinzelungsanlage ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Klar.
Hast du noch einen Tipp? Also ich denke mal, für jetzt für uns psychologisch, Implantate korrelieren direkt mit dem Selbstbild. Die Nutzung von Implantaten, mit den Risiken haben wir gesprochen, haben einen super Nutzen natürlich, deswegen werden sie auch so werden sie auch so aufgesetzt für Beeinträchtigungen.
Passen auch ins Gesamtnarrativ der Selbstoptimierung.
Ja.
Ja, einige können sagen, es ist extremer, aber passt auch ins Gesundheitsmanagement, ins Health-Management, ja, in diese Selbstoptimierungsperspektive, passt das rein?
Aber ist das nicht auch alles eine Frage, ehrlich gesagt, vom Selbstwertgefühl? Dass wenn ich sage, hey, ich habe jetzt kein Implantat, nicht, dass ich es schlecht finde, ich finde es super. Ja, also wenn jemand das Spaß macht, top. Aber ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein Selbstwertgefühl, ich brauche keine Implantate, ich bin so, wie ich bin, in Ordnung. Auch wenn ich Beispiel jetzt 100 Meter nicht mehr wie früher in 9,8 Sekunden laufe, sondern jetzt brauche ich schon 10,4.
Oh.
Ich bin über 50.
Ja,
Und auf einem Bein halt auch nur. Ja.
Ah ja, und rückwärts.
Ja, ich meine, ist nicht auch in Ordnung, wenn man einfach nicht mehr so perfekt ist? Oder ist das so als Tipp mitzugeben unseren ZuhörerInnen, Zuhörenden, dass wir sagen, ich habe hier noch einen Tipp von Professor Spörle aus erster Hand.
Tipp der Woche.
Also, du verwendest immer den Begriff Selbstwert. Aus meiner Sicht wäre es ganz gut, weg vom Selbstwert zu gehen, sondern ein Selbstkonzept zu entwickeln.
Okay.
Das heißt, du bestehst aus Facetten, aus Merkmalen, aus Stärken und aus Schwächen. Und in diesem Profil bist du erstens gar nicht bewertbar insgesamt. Es sind viel zu viele Variablen. Und die sind auch alle viel zu spezifisch. Bestimmte Ausprägungen von einem Merkmal sind in der einen Umgebung förderlich und in der anderen nicht. Das heißt, dich insgesamt zu bewerten, ist viel zu stark kontextabhängig. Das heißt, eine Gesamtbewertung im Sinne von, ich bin toll, ja, oder ich bin eine Niete, in toto, ich bin in toto toll, oder ich bin in toto, eine Niete. Das ist logisch, völlig unhaltbar, weil es zu stark kontextuell ist und zu multivariabel. Das heißt, du solltest davon weggehen, solltest gar keinen Selbstwert haben, sondern solltest ein Selbstkonzept entwickeln. Wo sind relational in der Umwelt, in der du dich bewegst, wo sind da deine Stärken und wo sind da deine Schwächen? Das ist eine ganz aufgeräumte, ganz entspannte Perspektive. Diese Gesamtbewertung, mit der auch dann einhergeht, ich muss immer ganz oben sein, ich muss immer toll sein, das ist eine verkrampfte Haltung. Und was für mich aus einer wissenschaftlichen Perspektive viel interessanter ist, sie ist auch objektiv unhaltbar. Weil wie viele Merkmale von dir berücksichtige ich denn? Und wie gewichte ich die? Und wie berücksichtige ich diese Gewichtung kontextspezifisch? Bestimmte Merkmale, die du hast, sind in einer Managementumgebung sehr förderlich und andere sind nutzlos. Und wenn du in einer Sportumgebung bist, einer Kampfsportumgebung, sind andere Merkmale sehr förderlich, die vorher irrelevant waren. Wenn du ein Musikinstrument spielst, ja, dann gibt es auch wieder andere Merkmale, die vorher keine Rolle gespielt haben. Und wenn du in der Rolle eines Vaters bist oder in der Rolle eines Partners, oder in der Rolle eines Mitglieds der Gesellschaft. Ja, sind ja immer wieder andere Facetten gefragt. Eigentlich brauchen wir gar keinen Selbstwert. Wir brauchen ein Selbstkonzept. Wo bin ich gut drin? Wo bin ich nicht gut drin? Relational zu anderen und bezogen auf welchen Kontext. Natürlich komplexer. Weißt du, das ist nicht medientauglich. Nee. Das ist nicht medientauglich.
Das ist ein schönes Schlusswort. Es hat, wie Alf gesagt hat, finde raus, was du nicht kannst und lass es bleiben. Der große amerikanische Philosoph Alf.
Kam der nicht aus Melmark?
Aus Melmark, ja.
Ja,
genau. Und der Nachbarn hieß Nogmanek. Ich hoffe, Sie haben wieder was gelernt bei unserem Podcast Hose, Spörle, Mensch, Maschine und Morgen. Wir versuchen auch ein bisschen philosophische Themen zu behandeln. Mhm. Wie wir festgestellt haben, ist es wurscht, weil wir am Ende alle tot sind und dann hilft auch schönste Implantat nichts.
Die Story was never about you.
Ja, es geht nicht nur um dich. Aber ich hoffe, Sie haben trotzdem ein bisschen was gelernt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei unserem kleinen Podcast für gute Laune. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie können es eh nicht ändern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Ist ein Podcast der Komponiers GmbH. Weiterführende Infos finden Sie in den Shownotes. Musik und Stimmen von Intro, Outro und Trennern sind KI-generiert. Auch Werbung kann in manchen Fällen KI-generiert sein. Eine Produktion aus dem Jahr 2025.